Kultura, das Kulturmagazin.
Dienstagabend, Sie hören das Kulturmagazin Kultura hier bei Radio Ochsenkopf. Mein Name ist Matthias Fischer und in der nächsten Stunde werden wir mal mit Willi Zapf ein bisschen über ein Benefiz-Event in Bischofsgrün reden und den Besuch von Martin Rassau. Und wir befassen uns mal ausführlich mit den Luisenburg-Festspielen. Und dort gibt es nämlich einen Ansatz, der heißt Artistik meets Schauspiel. Was darunter zu verstehen ist, dazu mehr in der nächsten Stunde.
Ein lauschiger Abend, für alles ist gesorgt, die Akkus geladen, der Rotwein schon entkorkt, die Sichel des Mondes mischt sich mit Kerzenlicht, denn wir sind zu zweit hier. Mein Telefon und ich. Hey Siri, erzähl mir über Sex mit Alexa. Die tut so prüde, das macht die doch extra. Und in Wirklichkeit ist sie ne echte Drecksack. Der Reim war schlecht, beschwer dich beim Texter. Es gibt nicht viele Reime auf Alexa. Sind längst aus, ich und mein Handy. Wir sind allein zu Haus. Marvin Gaye singt und es knistert nicht nur das Vinyl. Ich habe hier alles, was ich vom Leben will. Hey Siri, google doch mal Sex mit Alexa und mach doch morgen bitte meiner Ex klar, für mich im Bett ne glatte Sechs war. Und lass mir auch noch ein paar neue Tracks da von meinem alter Ego H.P. Baxter und von Frank Zappa, diesem Seitenhexer. Die hör ich dann gemeinsam mit Alexa.
Musik von den Ärzten hier im Kulturmagazin Kultura. In der Serie Schauspiel meets Artistik erkunden wir bei Radio Ochsenkopf so ein bisschen die Welt hinter der Serie Klassik Plus der Luisenburg-Festspiele. In Wunsiedel hat man mit Klassik Plus einen spannenden Ansatz gefunden, Schauspielklassiker in komplett neuer Form zu präsentieren. Wie das funktioniert und welche Maßnahmen hier zur Auffrischung eines solchen klassischen Theaterstücks ergriffen werden, das wollen wir ein bisschen eruieren. Eins ist nämlich zum Beispiel der Einsatz von Artistik. Damit diese Artistik gut in ein Stück, in ein Theaterstück integriert werden kann, wurde in Wunsiedel Annika Dickel als Choreografin verpflichtet. Im Interview sprach sie über die Verzahnung von Schauspiel und Artistik.
Wozu braucht man denn in diesen Stücken eine Choreografin?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also erstmal freue ich mich total über diese Zusammenarbeit mit den Luisenburg-Festspielen. Das möchte ich unbedingt nochmal betonen an dieser Stelle, weil ich das ganz, ganz angenehm letztes Jahr schon fand und auch jetzt die Vorarbeit zum Sturm ist wirklich sehr erfreulich. Die Birgit Simmler, die Intendantin, hat einfach ein ganz tolles Gespür dafür, wie ich finde, neue Wege zu gehen. Und hat sich eben überlegt, naja gut, Sprechtheater kann ja jeder, wir motzen das mal ein bisschen auf. Und dann wurde eben letztes Jahr mit dem Christoph Biermeier, dem Regisseur vom Faust, ein Konzept entwickelt, was natürlich noch den klassischen Text zur Grundlage hat, aber darüber hinaus eben mit ganz, ganz tollen, wilden Stilmitteln gearbeitet hat. Also es gab, ich weiß nicht, vielleicht hat der eine oder der eine Hörer oder die andere Hörerin das Stück ja gesehen. Es gab ganz, ganz tolle, aufwendige, schrille Kostüme. Es wurde mit Musik gearbeitet und wir haben eben auch Artisten und Artistinnen mit auf der Bühne gehabt, die das Ganze unterstrichen haben. Und das fand ich einen ganz tollen Ansatz zu sagen. Der alte Text transportiert so viel und das kann man eben auch mit ganz anderen Stilmitteln noch unterstützen. Und wenn dann eben auf der Walpurgisnacht die wilden Wesen kommen, dann darf da eben auch vielleicht Feuer sein und die eine oder andere Verrenkung oder wie auch immer. Und das kann man einfach auf eine frische, neue Art auch erzählen.
Das klingt jetzt so, als wäre die Artistik wirklich in das Gesamtkonzept integriert. Ich kenne da persönlich auch Theateraufführungen, da gab es dann in der Mitte einen Bruch, dann kamen Tänzer oder Artistik, haben irgendwas aufgeführt, dann gab es wieder einen Bruch, es ging wieder mit dem Theaterstück weiter. Aber das ist auf der Luisenburg dann anders.
Genau, also das muss ich sagen, das ist so mein Schwerpunkt in der Arbeit. Da ich eben diese verschiedenen Hintergründe habe, ist das so mein absoluter Favorite, wirklich immer zu sagen, wir versuchen das zu verknüpfen, diese unterschiedlichen künstlerischen Ausdrucksformen. Bei Artistik und Zirkus so im Allgemeinen hat man ja immer noch, zumindest hier bei uns in Deutschland, so die Vorstellung, naja, da zeigt eben jemand seine Tricks und es geht viel um höher, schneller, weiter. Da ist Gott sei Dank jetzt schon viel, viel passiert in den letzten Jahren, was diesen sogenannten zeitgenössischen Zirkus angeht. Cirque du Soleil ist sicherlich vielen Leuten bekannt. Sie haben ja schon in den 80er Jahren angefangen, wirklich Zirkus neu zu machen, damals, zum damaligen Zeitpunkt, mit Tanz, mit einer Geschichte, die erzählt wird. Und das, was die damals angefangen haben, Cirque du Soleil, wird eben vielerlei Orts weitergeführt. So Länder wie Belgien, Frankreich, die sind da ganz vorne mit dabei. Artistik einfach einen neuen Look, sage ich mal, zu geben und da kreativ mit umzugehen. Und das ist eben auch das Tolle, wenn Theater bereit sind, Artistik mit an Bord zu holen, sage ich mal. Und eben bereit sind, nicht nur zu sagen, ach komm, dann machen wir mal da so ein Act hin, sondern sich die Zeit zu nehmen, Artistik genauso wie Sprache oder Tanz oder Gesang mit in das Gesamtgeschehen einzubauen. Dann können da ganz, ganz tolle Ergebnisse erzielt werden, finde ich.
Ein wichtiger Faktor zum Gelingen der Klassik-Plus-Inszenierungen ist der Einsatz von Artisten und Artistinnen. Miriam Fantaneut war schon in Faust Teil des Artistik-Ensembles, also Faust, was im letzten Jahr auf der Luisenburg aufgeführt wurde, und wird auch in diesem Jahr in Sturm eine Rolle auf der Bühne spielen. Im Interview sprach sie über ihre Spezialisierung mit dem sogenannten Vertical Dancing Net und wie viel Schauspielerei eine Artistin für die Bühne mitbringen muss.
Jetzt sagt man bei so Zirkusartisten ja gern, der turnt da ja ohne Netz und doppelten Boden. Jetzt hast du das ja umgedreht und gesagt, naja, du spezialisierst dich gerade auf das Netz. Kannst du mal dieses Netz, mit dem du berühmt wurdest, quasi mal erklären?
Ja, gerne. Das Netz, mit dem ich auftrete, das ist ein vertikal von der Decke hängendes Netz. Viele kennen sicher das Vertikaltuch. Das ist auch bei Jugendlichen sehr beliebt, das zu trainieren im Verein oder so. Und das hat mich auch begeistert als Jugendliche. Ich wollte es aber weiterführen. Ich wollte es irgendwie abstrahieren, etwas Eigenes daraus machen. Und ja, kam eben auf die Idee, in ein Netz zu klettern, weil man viel mehr Möglichkeiten hat, auch in die Maschen zu steigen, es aufzuspannen. Ich finde es optisch sehr ansprechend und sehr interessant, weil man eben durch diese Maschen hindurch gucken kann und es sehr vielseitig einsetzbar ist. Man kann es, wie gesagt, aufspannen, man kann es aber auch zu einer Schlaufe hängen. Und mir gefallen einfach die vielen Möglichkeiten, die man damit hat, die Luftakrobatik auszuführen.
Jetzt bist du im Sommer in Wunsiedel. Du warst schon mal da. Was hast du denn letztes Jahr gemacht?
Letztes Jahr habe ich mitgespielt bei dem Stück Faust. Ja, das war auch sehr schön. Wir waren mit einer Gruppe von Artisten dabei, aber der Cast auf der Bühne war ganz gemischt mit Schauspielern, mit Musical-Darstellern und eben Artisten. Und das war eine wunderbare Erfahrung, auch in dieser Produktion mitwirken zu dürfen. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Und jetzt kommst du mit der Netzakrobatik auch in Der Sturm zum Einsatz. Du hast gerade schon so erwähnt, dass du mitgespielt hast. Wie viel Schauspielerei musst du denn da als Artistin auch mit einbringen? Kannst du dich da voll auf die Artistik konzentrieren und das war's? Oder musst du auch so eine kleine Rolle mit übernehmen?
Also was wir Artisten gespielt haben, das waren unterstützende Nebenrollen. Wir hatten keine tragenden Rollen, waren jetzt keine Persönlichkeiten sozusagen auf der Bühne, aber haben überall, wo viel auf der Bühne los war, mitgewirbelt mit akrobatischen Sprüngen oder Hebefiguren, je nachdem, was in die Szene gerade reingepasst hat. Natürlich auch brauchen wir da auch mimischen Ausdruck und körperlichen Ausdruck, aber das ist ja auch alles das, was wir aus unserem artistischen Berufsleben auch kennen, was wir auch gelernt haben. Zu Schauspielern natürlich nicht in dieser Professionalität, wie das ein gelernter Schauspieler kann, aber ich denke, eine Bühnenpräsenz bringen wir auf jeden Fall da auch mit rein.
Im dritten Teil der Serie Schauspiel meets Artistik befassen wir uns noch mit der Regie. Vorher hören wir aber noch ein bisschen Musik von Stefanie Heinz.
Hello, it's me again. Sorry, I took so long. You know, this feels good. Might as well let go.
Schon viel gehört über Klassik Plus, einer speziellen Auffrischung von klassischen Theaterstücken auf den Luisenburg-Festspielen. Und mein Kollege Sebastian Kastner hat jetzt Birgit Zimmler, die künstlerische Leiterin der Festspiele, am Mikrofon.
Radio Ochsenkopf, der Zucker in Ihrem Kaffee.
Die Luisenburg-Festspiele erfinden derzeit den Klassiker neu. Das Mittel zum Zweck ist dabei unter anderem der Einsatz der Artistik. Wir haben schon eine Artistin vorgestellt, ebenso wie die Choreografin, die in diesem Jahr für Sturm zuständig sein wird. Nun sind wir zu Gast bei den Luisenburg-Festspielen. Hier ist gerade reger Betrieb, denn die Proben starten. Und bei uns ist die Sturm-Regisseurin Birgit Simmel. Einen schönen guten Abend.
Einen schönen guten Abend.
Birgit, wir müssen vielleicht gleich zu Beginn verraten. Du hast noch einen kleinen Nebenjob auf der Luisenburg. Welcher wäre denn das?
Naja, neben der Regisseurin bin ich die künstlerische Theaterleiterin.
Das heißt quasi, du bist in diesem Fall auch deine eigene Chefin. Wie kommst du denn zur Regie in Sturm? Ist das dann ein Stück, wo du sagst, oh, das gefällt mir gut, das möchte ich machen? Oder geht das dann eher so, das ist ein Stück, das kann ich auch gut machen? Oder ist es die Kombination aus beiden?
Das ist die Kombination aus beiden. Also natürlich, wenn man ein Theater leitet und selber Künstlerin ist, weiß man, was sind die eigenen Schwerpunkte, was kann man besonders gut, und man weiß auch, was passt auf das Haus. Das heißt, man sucht sich natürlich für die eigenen Arbeiten Stücke aus, die einem selber besonders liegen, wo man eine Leidenschaft für hat und wo man sagt, die bringt man besonders gut auf die Bühne.
Jetzt war das dann vielleicht auch deine Idee, die Klassiker neu zu erfinden, aber zum Anfang vielleicht, warum spielt man überhaupt noch Klassiker? Ich könnte mir vorstellen, mit irgendwelchen populären Musicals wie Tarzan, König der Löwen, lässt sich einfacher Geld verdienen als mit Faust und Sturm.
In der Tat ist das so, dass man beim Schauspiel durchaus in der Vermarktung mehr nachdenken muss. Wie kriegt man das unter? Jetzt bin ich eine große Liebhaberin des Klassikers und der klassischen Sprache. Ich habe Deutsch und Englisch studiert und tatsächlich über Schiller und Shakespeare meine Abschlussarbeiten gemacht und auch über das moderne Drama nach 45 und die Genres, die da angefangen haben, sich stark zu vermischen. Also diese starke Ausrichtung, sagen, wie arbeite ich mit Sprache und was kann ich über Sprache erreichen, das fasziniert mich. Und es passt auch sehr, sehr gut auf diese Bühne, weil durch die Größe der Bühne und diese archaische Optik man wirklich die Emotion voll ausspielen kann. Das geht in Innentheatern nicht immer so, und dann ist man sehr schnell eben in dem Shakespeareanischen und in der Präsentation der Charaktere über die Sprachkunst.
Jetzt gab es ja letztes Jahr zum ersten Mal diesen Testballon. Faust wurde komplett anders inszeniert, als man es gewohnt ist. Normal hat man ja einen Faust vor Augen. Da gibt es gewisse Art von Kostüme und eine gewisse Art von Sprache. Auf der Luisenburg war ja alles anders. Es gab schrille Kostüme, die Sprache war ein bisschen anders, und auch da gab es schon Artisten im Einsatz.
Ja, der Faust war natürlich ein Event. Also das war jetzt was, was sich wirklich an junge Menschen gerichtet hat und was einfach so ein Panoptikum aufgemacht hat von ganz unterschiedlichen wilden Figuren und was speziell Auerbachs Keller und die Walpurgisnacht und so wirklich schrill ausgestaltet hat. Sturm wird jetzt, geht in eine andere Richtung, weil das vom Setting auch schon anders ist. Also Sturm funktioniert ja über diese magische Insel, an der Leute stranden, mit denen der dort ansässige Prospero noch eine Rechnung offen hat. Und wir haben eine Insel voller magischer Wesen. Das heißt, die Grund Spielkonstellation vom Sturm ist bereits so, dass sie die Bühne über die Felsen, die Bühne als Insel mitnimmt und dass man sagt, ja, auf dieser einsamen Insel sind fremde Wesen, die anders funktionieren als unsere Menschlichkeit, die Geisterwelt. Und diese nehmen wir jetzt über die Mittel der Artistik wahr, dass wir wirklich sagen, die Geister bewegen sich anders, die agieren anders, die sind zum Teil oder fast gar nicht auf dem Boden verhaftet, sondern sind einfach überall unterwegs, sodass wir hier aus dem Stück raus also schon eine zwingende Dramaturgie haben, die so eine Aufbearbeitung, finde ich, auch verlangt.
In der Rolle als Regisseurin, ab wann hast du eine konkrete Vorstellung, wie die Artistik auszusehen hat? Hattest du von Beginn an Vorstellungen, welche Artisten, es gibt ja verschiedene Arten von Artisten und es soll ja auch eine Netzartistin dabei sein, welche da gebraucht werden, oder hast du da auch Experten, die dir da zu Rat stehen, was gut zum Einsatz kommen könnte?
Also die Grundideenfindung hatte ich, indem ich an die staatliche Ballett- und Artistenschule in Berlin gegangen bin. Das ist die einzige Schule, die eben als Schule von Grund auf Artistik mit beibringt und da mal dem ein oder anderen Training zugeschaut habe, sodass man sofort einen weiten Eindruck hat, was es so gibt. Und dann sind wir wieder beim Stück Sturm verlangt am Anfang einen großen Untergang eines Schiffes. Sagt, gut, was bietet sich denn jetzt an? Segel bieten sich an, Wanten bieten sich an, Schiffsmäste bieten sich an. Und dann war man sehr schnell, sagt, welche Artistik unterstützt das? Netzakrobatik, klar. Passt in die Wanden eines Schiffes. Der chinesische Mast passt, dass man eben an einem Mast als Wesen hoch und runter klettert und in die Aktionen geht. Und auch die Slackline, die wir jetzt haben, ist natürlich was, wo man sagt, aha, da ist ein Seil gespannt, auf dem wird balanciert und gemacht. Das heißt, auch hier, man hat einen großen Input, man hat ein Stück, auf den das passt und dann, ich sage mal, schuckelt sich die Auswahl so zurecht, weil man sagt, aha, das und das passt. Dann wird der Fokus kleiner, dann fängt man an, die Szenen auszuarbeiten, sagt, ah, wo brauche ich jetzt einen großen artistischen Impetus im Stück und wie kann das genau aussehen, wie geht das mit dem Bühnenbild zusammen und dann kommt die klassische konzeptionelle und Vorbereitungsarbeit einer Inszenierung.
Also dieses ganze Kunstwerk ist jetzt nicht irgendwie eine Kombination, man hat Schauspiel hier und Artistik dort, sondern es wird schon eine enge Verzahnung von den Bereichen geben.
Auf jeden Fall. Also ich finde, so Sondermittel sind ja kein Selbstzweck, sondern die müssen sinnfällig sich aus dem Stück ergeben und sinnfällig einzuarbeiten sein. Und im Sturm macht das natürlich, so, ja, also wenn es wo augenfällig ist, dann im Sturm. Und ja, der Rest ist eben das Konkretisieren, Verzahnen und mit natürlich dann der Artistik, dem Bühnenbild, dem Licht, in dem Fall der Dramaturgie, also der Textbearbeitung, das ist dann mein Part, zusammen zu sagen, wie bringen wir diese ganzen Aspekte so zusammen, dass man am Schluss ein Werk hat, was aus einem Guss hat und was diese besonderen optischen Formen mit beinhaltet.
Im Gespräch mit der Artistin Miriam van der Neut, da kam auch zur Sprache, dass ja nicht nur quasi die Artistik gefordert ist, sondern auch ein bisschen Schauspielerei. Sie nannte es, glaube ich, unterstützende Nebenrollen. Wie wichtig ist das aus Sicht der Regisseurin, dass der Artist nicht nur gut turnen kann, sondern auch schauspielerisch zumindest so eine Basis mitbringt?
Extrem wichtig. De facto ist es so, dass Schauspiel am Theater die Basis von allen ist. Egal, ob gesungen wird, ob gefochten wird, ob geturnt wird, das sind alle Erweiterung der Darstellung. Es geht immer um das Darstellen der Emotion und des Charakters mit den unterschiedlichen, im Theater sagt man performativen Mitteln, also mit den unterschiedlichen Theatermitteln. Das kann eben mal eine Maske sein, das kann Bewegung sein, das kann Waffengang sein, das kann Tanz sein, das kann Gesang sein und das kann pures Schauspiel sein. Aber hier, dass diese Geisterwelt, die wirklich eine Gegenwelt aufmacht zu unserer menschlichen Welt, die dann auf, ja, vielleicht auch sehr menschlich konkrete Güter fixiert ist, dass da plötzlich ein ganz anderer spielerischer Impuls, ein anderer Fokus drin ist, das ist unglaublich wichtig. Eine reine, also für eine tonerische Veranstaltung muss ich nicht zum Theater gehen. Ich will Schauspiel sehen und da werden diese Mittel mit eingebracht.
Vielleicht kannst du uns den Prozess ein bisschen näher bringen, wie so ein Stück dann auf die Bühne kommt. Ich vermute einfach mal, irgendwann hast du dich als Chefin dieses Ladens ja entschieden, wir spielen Sturm. Dann hast du wahrscheinlich mal ein Buch in der Hand gehabt, so eine klassische Variante, das mal gelesen. Aber welche Schritte kommen dann bis hin dann zur Choreografie und dann wirklich den ersten Proben auf der Bühne? Kann man das so kurz mal skizzieren?
Also das Erste ist natürlich die Idee. Dass ich habe Sturm im Studium gelesen und auch eine Arbeit dazu geschrieben und mich hat inhaltlich erstmal dieses eine fremde Insel und da dringen Menschen ein und dieses etwas imperialistische Bild hat mich daran fasziniert. Das ist was jetzt in die Zeit auch gut passt. Dadurch war das so, ich sagte, ich glaube, das auf dieser Bühne, das macht gerade Sinn. Dann befasst man sich erstmal konkreter mit dem Text und sagt, was ist denn die Hauptaussage, das Hauptspielerische, was man darbringen will. Dann sag mal, mit welchen Mitteln geht das? Wen finde ich, der das besonders gut kann? Dann baut man sich sein Team zusammen. Wir haben also einen wirklich, wirklich famoses Team mit der Annika Dickel und ihren ArtistInnen sowie mit Frank Nimsgern, einen Komponist, der auch schon für den Friedrichstadtpalast gearbeitet hat und der also diese große Theatralik dieser Szenen dann auch in die Musik bringen kann. Und wir haben den aktuellen Bühnen- und Kostümbildner des Friedrichstadtpalastes, José Luna, der wirklich schafft, über Bühne und Kostüm ganze Bilderwelten und neue Welten entstehen zu lassen. Und dann geht man mit diesen Leuten ins Gespräch. Was möchte man erzählen? Was sind die wichtigsten Bilder, Mittel, was schwebt mir so im Kopf vor? Und dann spiegeln sich Fantasien gegeneinander. Ne? Das ist also die Begegnung von zwei Fantasien, die ineinander schlüpfen. Und jeder bringt aus seinem Bereich Ideen ein, macht Vorschläge, die hin und her diskutiert werden. Und woraus sich dann schrittweise das Konzept, die Abfolgen entwickeln. Und wenn man dann mit dem Konzept in die Proben geht und die Leute mal da sind, dann entsteht natürlich in den Proben, kommt das Ganze zusammen und die Schauspieler bringen dann ihren eigenen Impetus und ihren eigenen Teil bei und dann wird das Ganze extrem lebendig.
Also kann man sich das Ganze quasi fast von Beginn an als Teamarbeit vorstellen und gar nicht so als eine One-Woman-Show, dass da viel Arbeit wird und dann Aufträge verteilt wird, so und so hat es jetzt auszusehen, sondern die werden auch wirklich um Feedback gebeten.
Auf jeden Fall. Also künstlerische Arbeit ist immer eine Teamarbeit und Offenheit zeichnet KünstlerInnen aus, dass man sagt, da greifen Fantasien ineinander und kommen zu einem gemeinsamen Mahlstrom. Und wenn das passiert, dann wird es auch richtig gut. Von einer Fantasie, die die anderen versucht zu dominieren, halte ich nicht viel, weil dieses gegenseitige Befruchten, das ist das, was den Künstlern den Spaß bringt und was das Ganze nach vorne bringt.
Eine Sache hast du gerade so ein bisschen beiläufig erwähnt, die mich ein bisschen irritiert hat, wenn es um Klassiker geht. Da steht auf der Homepage zum Beispiel geschrieben Sturm nach William Shakespeare, das ist soweit klar. Fassung Birgit Zimmler, das ist soweit auch klar. Und Musik Frank Nimsgern. Warum braucht denn ein Schauspielklassiker einen extra Komponisten?
Viele Schauspieler arbeiten ja inzwischen mit Musik. Ich würde sogar sagen, der Großteil arbeitet mit Musik. Der Film arbeitet sowieso immer mit Musik. Musik ist etwas, was direkt ins Herz geht und eine Emotion aufbaut oder auch vertieft. Und wir arbeiten mit sehr vielen auch stummen Szenen, wo man sagt, da wird, eine Person auf der Insel von den Geistern von links nach rechts getrieben und das fühlt sich irgendwie ganz gruselig an oder die jagt was einer Sache hinterher. Und da kann man mit einem szenischen Vorgang, wie man das dann so nennt, kann man über die Figur ganz viel erzählen, ohne dass die sprechen muss. Und sowas unter Musik, also oder über Musik zu machen, macht ganz klar, was mit der Figur emotional passiert. Und je besser der Komponist ist, den man dabei hat, ja, umso besser. Also ich sage mal, bei der Päpst, den hatten wir ja zum Beispiel auch mit vielen stummen Szenen unter Musik gearbeitet. Das bringt eine große Theatralik natürlich dazu.
Also da geht es dann eher um atmosphärische und Hintergrundmusik und nicht dass jetzt plötzlich jeder im Stück anfängt zu singen, wie es im Musical vielleicht der Fall wäre.
Im Sturm singt überhaupt keiner. Also da geht's. Nein, also es geht darum, die Emotionalität nochmal mit diesem Mittel der Musik, was direkt ins Herz dringt, zu untermalen, zu unterstützen und, wenn man will, auch zu illustrieren.
Wir sind jetzt hier Mitte April. Am 24. Juni wird die Premiere starten. Welche Schritte stehen denn jetzt noch an? So langsam merkt man auf der Luisenburg, es kommt wieder Leben ins Haus. Wann geht es denn konkret los mit Proben?
Also unsere Proben beginnen am 18. Mai und davor haben wir natürlich das Bauen des Bühnenbildes. Das ist schon mittendrin, die Schaffung der Kostüme, also alles, was mit den Fertigungsprozessen zusammenhängt, das ist bereits im Laufen.
Dann sind wir gespannt, wie der Sturm auf der Luisenburg aussehen wird. In unserer Reihe ist es ein bisschen Usus geworden, dass wir nicht nur über die Produktion sprechen, sondern auch ein bisschen über die Personality dahinter und den Werdegang. Jetzt sitzt du ja hier vor mir als Chefin eines großen Theaters mit 150.000 Besuchern und kannst dir quasi deine Stücke aussuchen, die du spielst. Aber wie ging es denn los, gerade jetzt so in der Richtung Regisseurin? Wie kann man sowas denn werden, wenn jetzt auch jemand überlegt, mal so in dieses Fach einzusteigen? Wie wird man denn Regisseur? Muss ich da in irgendeinem Laientheater einfach mal einsteigen, mal ein Stück übernehmen? Oder gibt es da Hochschulkurse, VHS-Kurse?
Also inzwischen gibt es an namhaften Schulen Regiestudiengänge. Das war zu meiner Zeit noch relativ frisch. Und es gibt also das Studieren der Regie und es gibt das einfach das praktische Arbeiten und das berühmten Leuten über die Schulter gucken, wie machen die das? Also es gibt immer das praktische Lernen und es gibt das gesteuerte, geführte Lernen. Ich durfte in Berlin an der dortigen Regieschule am BAT mal für ein Jahr gastieren. Ich habe mich aber eher für den praktischen Weg entschieden. In meinem Fall heißt das ein Literaturstudium in Deutsch und Englisch plus eine eigene Theatergruppe, die ich geführt und geleitet habe. Dann war ich gastierend, lernend als Hospitantin am Maxim-Gorki-Theater, bei der Vagantenbühne. Berlin ist natürlich ganz vielfältig, in den auch den künstlerischen Handschriften sehr viel geschaut. Und ich hatte das Glück, in meinem Studium auch in den USA lernen zu dürfen über ein Stipendium und dort einen Broadway-Produzenten kennenzulernen, sodass ich auch das angloamerikanische System und wie das funktioniert dort kennenlernen durfte und tatsächlich auch dort maßgebliche Autoren wie zum Beispiel Neil Simon kennenlernen durfte, mit Arthur Miller dort gesprochen habe. Der Produzent hat auch Ethel Fugard zum Beispiel inszeniert. Und dadurch merkte dieser Umgang, wie funktioniert der Umgang, dass man aktuelle Stücke und Stoffe auf die Bühne bekommt. Also da habe ich auch sehr, sehr viel gelernt, wie dieser Vorgang funktioniert.
Also bist du quasi im professionellen Bereich direkt so in die Ebene hinter der Bühne eingestiegen oder hast du auch eine Vergangenheit als Schauspielerin oder sowas?
Habe ich tatsächlich nicht. Ich habe mir überlegt nach dem Abitur, ob ich versuchen will, an eine Schauspielschule zu gehen. Habe es gar nicht probiert, weil es für mich, also diese Logistik und was sich da hinter der Bühne alles abspielt, mich das immer stärker fasziniert hat und ich außerdem das Gefühl hatte, dass es viel zu viele dumme Frauenrollen gibt und man eigentlich erst so richtig interessante Rollen dann ab Mitte 30, Anfang 40 kriegen würde und dachte, ach nö, also 20 Jahre die junge Liebhaberin ist echt nicht meins. Und habe mich also sofort auf das Organisieren und künstlerische Arbeiten hinter der Bühne gestürzt.
Erinnerst du dich noch an deine erste Inszenierung?
Oh ja.
Was war das?
Das war von Martin Walser, Nero lässt grüßen. Mit meinem damaligen Studententheater ein Ein-Personen-Stück mit dem unvergesslichen Detlef Reigang, der da mitgespielt hat, der mit mir dieses Theatergruppe auch geleitet hat. Ja, das war ein sehr intensives Arbeiten. Auch wie ich liebe das sehr, wenn man über die Regiearbeit schafft, ein Stück weit in die Seelen der SchauspielerInnen reinzuschlüpfen und mit ihnen diese Charaktere zu durchleben und ja, man sich diese hohe Emotionalität auf der Bühne gegenseitig erleben lässt. Und das war da eben ein sehr, sehr gelungenes Erlebnis, so wie ich mir Theater auch vorstellen würde, wie das in der Zusammenarbeit Regie und Schauspiel gehen sollte.
Welchen Tipp würdest du dir selbst als junge Regisseurin oder auch jetzt anderen Berufseinsteigern geben? Jetzt hast du ja doch ein bisschen Berufserfahrung gesammelt. Gibt es irgendwie so eine Lebensweise, wo du sagst, fang gleich so an, dann läuft es von Anfang an besser?
Ach, viele Wege führen nach Rom. Ich glaube schon, dass man grundsätzlich aufs Herz hören sollte und dass man auch gar nicht zu viel Respekt vor den Größen, also die Größen angucken, aber vor allen Dingen selber machen. Man hat so viele unterschiedliche KünstlerInnen und man findet sich selber am besten, indem man einfach selber probiert, produziert, inszeniert und ins Schaffen kommt. und da gar nicht unbedingt immer das Geld erstmal in den Vordergrund stellt, sondern erstmal das sich mit der eigenen künstlerischen Handschrift finden und wer ist man in dieser breiten Kunstwelt. Ich glaube, das ist das Wichtigste für einen jungen Menschen, der anfängt.
Die künstlerische Handschrift hast du gefunden. Du inszenierst Sturm am 24. Juni, geht es los bei den Luisenburg-Festspielen in Wunsiedel. Zum Abschluss darfst du nochmal die Werbetrommel rühren, die besten Marketing-Sprüche raushauen. Warum sollte man denn Sturm bei den Luisenburg-Festspielen besuchen?
Man sollte sich Sturm angucken, weil Shakespeare der größte Autor ist, der in der westlichen Hemisphäre existiert und man sich immer Shakespeare angucken muss, weil Sturm perfekt auf die Bühne der Luisenburg-Festspiele, die großartige Felsenkulisse, passt. Und weil wir eine Lösung gefunden haben über den Regieansatz, der einen verführen wird, der einem Klassik Plus zeigt, mit Artisten, Musik, Bewegung und wirklich grandiosen Darstellern.
Vielen Dank für das Gespräch. Das war Birgit Zimmler, die künstlerische Leiterin der Luisenburg-Festspiele und nicht zuletzt auch die Regisseurin von Sturm. Schönen Abend noch.
Dankeschön.
Radio Ochsenkopf, der Zucker in Ihrem Kaffee.
I wonder if God is a woman. The gift of life astounds me to this day. I give it up for the woman. She's the constant wind that fills my sail. Oh, that woman. With a smile and a star, she'll protect you like a child. That's a woman. She'll put a smile upon. This morning, I got up with a scent of a woman. Just picture if you would what life would be. Ain't much good without a woman. She can nag and be a constant pain. Oh, that woman. Those hips, she's got me whipped, and it's just too hard to resist. What a woman. She'll put a smile upon her face and take you to the fireplace. So don't you underestimate the strength of a woman. Such an angel when we meet. God bless the ground beneath her feet. She can take you on a high, be a comfort when you cry. But if you look into her eyes, you'll see the strength of a woman. Strength of a woman. She'll put a smile upon. Place. So don't you underestimate.
strength of a woman.
Sie hören immer noch Radio Ochsenkopf und wir haben jetzt einen Gast am Telefon bei Sebastian Kastner, der häufiger bei uns zu hören ist, Willi Zapf von der Touristinfo Bischofsgrün. Und der wird ein bisschen erklären, was es mit dem Benefiz-Event mit Martin Rassau in Bischofsgrün zu tun hat.
Radio Ochsenkopf, total lokal.
In Bischofsgrün kommt es am 10. Mai zu einem kabarettistischen Highlight. Martin Rassau kommt zusammen mit seinem Kollegen Bernhard Ottinger und dem Programm Lomer My Room. Die Geschichte, wie es zu diesem Auftritt kam, ist aber eine ganz besondere. Was genau sich dahinter verbirgt, das möchten wir nun erfahren von Wilhelm Zapf. Er ist Teammanager der Kur- und Touristinformation in Bischofsgrün. Einen schönen guten Abend.
Hallo, guten Abend nach Bayreuth.
Willi, normalerweise läuft ja so eine Veranstaltung ungefähr so ab, dass man sich überlegt, man möchte was machen, dann fragt man eine Eventagentur an, die verschiedene Künstler unter Programm hat, macht dann einen Vertrag und dann kommen die irgendwann zum Termin. Jetzt in diesem Fall lief aber alles ganz anders und zwar kam Martin Rassau quasi auf euch zu.
Ja, er kommt auf uns zu und auf die Bürgerinitiative, auf unseren ehemaligen Bürgermeister Stefan Unglaub, und zwar hat er das auf Facebook gelesen. Bei der Bürgerinitiative-Seite auf Facebook beziehungsweise bei der Seite Bischofsgrün im Fichtelgebirge hat es gelesen vom Schicksal des Johannes Reichel da erfahren, dass wir das sammeln auch schon mit der Gemeinde, mit der Bürgerinitiative und mit der Feuerwehr Birnstengel und hat gesagt, Mensch, der Fall berührt mich, das ist ein Fall, da könnte ich mir vorstellen, da mache ich ein Benefiztheater zusammen mit meinem Kollegen Bernhard Ottinger und hat dann mit dem Stefan Unglaub Kontakt aufgenommen und schwuppdiwupp haben wir den 10. Mai ausgehandelt und da macht er jetzt Benefiztheater für Johannes Reichel zusammen mit dem Bernhard Ottinger im Kurhaus und es gibt noch einige Karten, also es würde mich freuen, wenn der Saal natürlich voll werden würde. Das ist wirklich für einen guten Zweck und es ist wirklich eine kurzweilige Veranstaltung, denn die beiden sind wirklich sehr, sehr lustig und es lohnt sich, dahin zu gehen.
Also keinerlei Starallüren bei Martin Rassau und auch sehr unbürokratisch, dass er einfach mal vorbeikommt, ein bisschen zum guten Zweck beiträgt. Was erwartet denn die Besucher am 10. Mai?
Ja, du hast es ja schon gesagt, das Programm wird lustig. Lomer My Ruhr heißt es, das ist oberpfälzisch so ein bisschen, denke ich, oder wie auch immer. Und das ist dann praktisch darauf gemünzt, Lomer My Ruhr auf Kur, Kerle auf Kur heißt es in der Unterunterschrift oder in der Unterüberschrift, so muss man sagen. Also das sind zwei Männer mittleren Alters, sage ich einmal, auf Kur und die müssen natürlich das erst einmal überleben, diese Kur, und werden sich darüber auslassen in diesem Benefiztheater. Man kann sich ja vorstellen, die sind da auf Kur in der Höhenklinik hier in Bischofsgrün und dann erzählen sie so ein bisschen, wie es da ist in dieser Klinik, was da alles stattfindet und das ist natürlich für Männer mittleren Alters oft auch einmal wahrscheinlich nervig oder sowas haben sie noch nie gemacht, aber es wird lustig und da sollen wir auch lachen können und sollen ja auch die Leute unterhalten werden.
Wer im Kurhaus dann dabei sein möchte, wie kommt man denn am besten an Tickets ran und was kostet mich so ein Ticket?
Ticket kostet 20 Euro und es wird dann gespendet für den Johannes Reichel, für unseren Feuerwehrkameraden und Freund Johannes Reichel und auch Bauhofmitarbeiter ist er. Und ans Ticket kommt er ran über die Kur- und Touristinformation in Bischofsgrün. Ihr könnt bei uns anrufen, zum Beispiel unter der 09276 1292, also 1292. Oder natürlich in der Jägerstraße 9 persönlich vorbeikommen. Wir verkaufen die Tickets hier in der Kur- und Touristinformation und haben schon viele verkauft, aber es sind noch einige da. Also es würde mich freuen, wenn ihr kommt nach Bischofsgrün und euch die Tickets sichert im Vorverkauf. An der Abendkasse wird es wahrscheinlich auch noch ein paar geben.
Lieber nicht zu lang zögern und es dient ja auch wirklich einem guten Zweck. Du hast es jetzt schon ein bisschen angedeutet, das Ganze kommt Johannes Reichel zugute. Erklär doch mal, wer ist denn das?
Johannes Reichel, das ist ein Bauhofmitarbeiter, ein Feuerwehrkamerad von der Feuerwehr Birnstengel und ein Freund von allen Bischofsgrünern, sagen wir von vielen Bischofsgrünern. Und den hat das Schicksal getroffen. Das wird man auch demnächst im Nordbayerischen Kurier lesen können, in verschiedenen Medien lesen können. Sein Vater ist verstorben, hat er ein kleines Baby bekommen, was ja eine tolle Sache ist, aber seine Frau ist kurz danach leider auch verstorben. Er selber hatte dann auch noch einen Fahrradunfall. Also das Schicksal hat ihn wirklich sehr hart getroffen, vor allem auch, dass seine Frau verstorben ist. Das ist natürlich eine ganz, ganz schlimme Sache. Im jungen Alter von, glaube ich, 24 Jahren. Und das ist wirklich schlimm. Und deswegen ist auch diese Unterstützung von unserer Seite selbstverständlich. Und ich hoffe auch, dass viele Leute da unterstützen. Wir haben ja schon andere Aktionen für ihn auch gestaltet. Wir hatten jetzt am Samstag ein Gospelkonzert in der evangelischen Matthäuskirche. Auch da haben wir für ihn gesammelt mit dem Rainer Kowalski. Der hat Gospel-Songs zum Besten gegeben. Und auch da haben wir einiges eingenommen für unseren Johannes Reichel. Und beim Frühjahrsmarkt haben wir auch für ihn gesammelt. Also die Einnahmen aus dem Bratwurstverkauf, aus dem Verkauf von unseren Schneemannsteinen und so weiter kommen auch dem Johannes Reichel zugute. Und da freuen wir uns, dass so viele Bischofsgüner und auch Leute aus der Region den Johannes unterstützen.
Also ganz unverhofft, statt Familienglück plötzlich alleinerziehender Vater. Und du hast erwähnt, er hatte einen Unfall. Wie geht's ihm denn?
Also ihm geht es ganz gut, er arbeitet auch jetzt wieder halbtags im Bauhof. Da ist also praktisch wieder verheilt, dieses physische ist verheilt, aber das psychische ist natürlich noch da, diese Belastung, diese psychische Belastung aufgrund dieser Schicksalsschläge ist natürlich immer da und wird auch in den nächsten Jahren noch da sein. Also es ist eine schwierige Geschichte und ich denke, das sollte man auch so gut wie es geht unterstützen.
Wenn jetzt jemand nicht zu dem Kabarettabend kommen kann am 10. Mai, sich aber trotzdem irgendwie beteiligen möchte, habt ihr irgendwelche Aktionen noch laufen? Kann man irgendwo einfach so auch spenden?
Natürlich, man könnte spenden aufs Konto der Bürgerinitiative Bischofsgrün. Die Kontonummer oder die IBAN-Nummer habe ich aber jetzt leider nicht da. Da kann man sich informieren auf der Facebook-Seite und so weiter. Oder einfach auch mal anrufen bei uns dann. Dann schreibe ich schnell die Kontonummer auf. Also Bürgerinitiative Bischofsgrün hat ein Konto, ein Spendenkonto, auch wo man dann was an den Johannes Reichel weitergibt oder wo man alles an Johannes weitergibt, wenn man für den Johannes dann auch spendet. Und Veranstaltungen, wie schon gesagt, der Martin Rassau, das ist so der Höhepunkt dieser Spendenaktion. Am 10. Mai um 19.30 Uhr geht es los, hier im Kurhaussaal, im großen Saal im Kurhaus.
Auf jeden Fall eine super Geschichte. Hoffen wir, dass für Johannes Reichel einiges zusammenkommt und wünschen ihm natürlich persönlich auch alles Gute für die Zukunft. Wenn wir Willi schon mal am Telefon haben, können wir noch ein bisschen auf weitere Events in Bischofsgrün und Umgebung zu sprechen kommen. Es ist ja jetzt Ende April. Wie schaut es denn aus? Gibt es in Bischofsgrün mal wieder sowas wie Maibaum aufstellen, Maibaumfeste?
Ja, letztes Jahr wurde der Maibaum ja auch schon aufgestellt. Das Jahr zuvor, da hat man ihn dann im Juni aufgestellt. Da hatten wir ja noch die Auflagen und so weiter. Man konnte also keine Veranstaltung drumherum machen. Aber heuer, jetzt am Sonntag, am kommenden Sonntag, am 1. Mai, wird die Veranstaltung wieder sein, das traditionelle Maibaumaufstellen in Bischofsgrün. Ab 14 Uhr tragen die Jungs vom Stammtisch Siebenstern den Maibaum durch die verkehrsberuhigte Zone von der Schule aus vor zum Marktplatz und dann stellen sie ihn mit, sage ich mal, mit Manneskraft auf. Und das dauert immer so halbe, dreiviertel Stunde, dann steht er auch und die Ebner der Musikanten werden spielen vor der Kirche dann wieder und es wird ein bisschen Trubel sein, bisschen Feierlichkeiten sein. So mit Corona war vieles nicht möglich. Auch Corona hat das natürlich ein bisschen zurückhalten. Es ist ja immer noch da, aber trotzdem ist es draußen jetzt diese Veranstaltung. Die Auflagen sind jetzt weggefallen. Wir sind natürlich auch alle vorsichtig, versuchen trotzdem Abstand zu halten. Aber trotzdem wollen wir mal wieder feiern. Und das machen wir am 1. Mai zum Maibaum aufstellen in Bischofsgrün. Um 14 Uhr geht's los. Und ich bin auch dabei. Ich hoffe, dass es klappt, dass ich ein bisschen ansagen kann, weil das kommt auch immer dazu, dass man mal erklärt, wie hoch der Maibaum ist, wie schwer er ist, die Embleme, die dran hängen, welche Farben der Maibaum hat. Das sind ja immer Fragen, die vor allem Gäste haben und die kann ich dann gleich vor Ort immer beantworten.
Bist du dir denn sicher, dass Bischofsgrün noch im Besitz des Maibaums ist oder wurde der vielleicht schon geklaut?
Ich habe ihn gesehen, sogar am Samstag war er noch da. Vielleicht ist er jetzt schon weg, ich weiß es nicht, ich habe ihn gesehen, ich habe da mal reingeschaut, wo er gelagert ist, ist aber geheim, das wird auch nicht verraten und habe ihn durch eine Scheibe, so viel kann ich glaube ich verraten, gesehen und da war er noch da, der Maibaum und von dort aus kommt er dann auch in den Schulhof und da wird er dann vortransportiert um 14 Uhr am 1. Mai und dann wird er aufgestellt am Bischofsgrüner Marktplatz und ich hoffe, er bleibt auch da.
Also selbst ein Urbischofsgrüner wie du wird nicht an den Maibaum rangelassen, sondern wird noch hinter Sicherheitsglas ferngehalten.
Also zur Zeit schon, ja. Also wenn sie dann auspacken, dann kann ich natürlich hin, aber das ist erst am 1. Mai. Aber ich habe da jetzt halt auch kein Interesse, den Maibaum zu klauen oder den Maibaum irgendwo zu verstecken. Das machen dann eher wieder die anderen Orte, wie zum Beispiel die Fichtelberge, Warmensteinacher und Mielmeisler und so. Und ich sage es gleich einmal vielleicht am Radio, die Fichtelberge sollten mal genau schauen, wo ihr Maibaum ist, weil vielleicht ist der Fichtelberger Maibaum schon längst immer dort, wo er sein sollte.
Oh,
also ein kleiner Hinweis, ein kleiner Tipp.
Da bahnt sich doch schon das nächste Drama an. Wer nicht so viel Drama erleben möchte und lieber etwas zum Lachen haben möchte, der kann am 10. Mai zu Martin Rassau und Bernhard Oettinger ins Kurhaus Bischofsgrün kommen zur Veranstaltung Loma My Row. Das Ganze, wir haben es vorhin ausführlich erörtert, ist eine Benefizveranstaltung. Die Einnahmen kommen dann Johannes Reichel zugute. Und wer einfach ein bisschen feiern will, am 1. Mai Maibaum aufstellen in Bischofsgrün, dann können ja auch die Fichtelberger kommen, wenn die keinen mehr haben.
War bloß ein Spaß. Also ich denke, dass die Fichtelberger den Maibaum auch noch haben und der ist auch immer sehr schön in Fichtelberg. Und schauen wir mal, was rauskommt in den nächsten Tagen.
Sollte der Baum verschwunden sein, Sie wissen, Wilhelm Zapf von der Kur- und Touristinformation hat bestimmt Informationen, wo der abgeblieben ist.
Ja, Willi, da denke ich mal was aus, ich schau mal.
Vielen Dank für diese Informationen.
Sehr schön.
Das war Wilhelm Zapf von der Kur- und Touristinformation Bischofsgrün. Vielen Dank und noch einen schönen Abend.
Ja, einen schönen Abend. Viele Grüße nach Bayreuth. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Radio Ochsenkopf. Total lokal.
Musik von Bon Jovi und das war sie schon wieder, unsere Stunde heute am Dienstagabend im Kulturmagazin Kultura. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Wenn Sie die einzelnen Beiträge nachhören wollen, dann können Sie das ab morgen Vormittag tun. Am 10. Mai gibt es live den Treffpunkt. Das nächste Kulturmagazin gibt es am 24. Mai. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und sage, wenn Sie Wünsche und Anregungen haben, dann immer her damit an redaktion@radio-ochsenkopf.de.
Eine Produktion der AKM GmbH und Co. KG, Agentur für Kommunikation und Marketing. Redaktion und Programmleitung durch AKM, vertreten durch Geschäftsführer Matthias Fischer.
Ist nicht alle Tage. Ich komme wieder, keine Frage.